Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Das Buch der Sprüche aus dem Alten Testament. Damit beschäftigen wir uns auch in dieser Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Nach der Einführung in der letzten Sendung beginnen wir nun mit den ersten Versen, und die geben uns schon einen guten Einblick in das, was uns in dem Buch der Sprüche erwartet. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass dieses Buch Ihr Leben verändern kann, so wie es meines verändert hat. Denn dieses Buch will uns zu weisen Menschen machen, deren Leben gelingt. Seien Sie herzlich willkommen. Möglicherweise betrachten Sie das Buch der Sprüche aus dem Alten Testament nicht gerade als eine besonders aufregende Erzählung. Doch genau das ist sie, eine mitreißende und packende Geschichte. Ich hoffe, dass es uns gelingt, Gott durch dieses Buch sprechen zu hören. Denn genau das will er, zu Ihnen und mir sprechen, und zwar durch die Weisheiten, die im Buch der Sprüche auf uns warten. Ich hoffe, dass wir so Gottes Geist auf die guten Pfade folgen können, auf die er uns führen möchte, eben auch durch das Buch der Sprüche. Denn durch dieses Buch zeigt er uns die Wege zu einem Leben, das gelingt und erfüllt ist. Das Buch der Sprüche enthält sehr praktische Lebensweisheiten, die Gott uns mitteilen möchte. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, auf die Weisheiten des Sprüchebuches möchte ich nicht mehr verzichten. Denn sie enthalten die grundlegenden Weisheiten Gottes, die mir zeigen, wie ich als Mensch in dieser Welt leben kann. Und wer sollte das besser wissen als Gott? Denn er hat alles Leben erschaffen, auch Ihres und meines. Das Buch der Sprüche richtet sich ausdrücklich auch an junge Menschen, an junge Frauen und Männer. Für die Jugend hat dieses alttestamentliche Bibelbuch eine besondere Botschaft. Wie zu allen Zeiten suchen auch heute junge Menschen nach Antworten auf die Fragen des Lebens. Und wo könnten sie einen besseren Zuhörer und Mentor finden, als bei dem Gott, der sie geschaffen hat und liebt? Aber auch die Älteren unter uns brauchen jetzt nicht abzuschalten. Denn auch diejenigen, die schon manche Erfahrungen und Lebensweisheiten gesammelt haben, werden ausdrücklich aufgefordert, aufmerksam zuzuhören und weiter zu wachsen in der Weisheit, die Gott Sie und mich lehren möchte. Wenn wir nun damit beginnen, das Buch der Sprüche zu lesen und auszulegen, bitte ich Sie, Folgendes zu beachten. Wir haben hier keine wahllose Zusammenstellung irgendwelcher Spruchweisheiten vor uns. Nein, das Buch der Sprüche hat einen wohlüberlegten Aufbau und eine klare Botschaft. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die meinen, man könne einfach irgendwo in das Buch hineingreifen und hier und dort einen Spruch herausholen. Ich denke, es ist schon in Ordnung, es so zu handhaben. Doch wenn wir uns einen Spruch herausnehmen und ihn uns anschauen, dann gehört es unbedingt dazu, darauf zu achten, in welchen Zusammenhang er gehört. Denn nur in seinem Zusammenhang können wir erkennen, was Gott uns damit sagen will. Das ist wie mit einem Diamanten, der gehört in seine Einfassung. Und in unserem Fall ist die Einfassung der Gesamtzusammenhang, in dem das Sprüchebuch den einzelnen Spruch stellt. Manche lesen das Buch der Sprüche eher so wie der Mann, der sagte, ich lese ganz gern in einem Wörterbuch, aber die Geschichten darin sind ziemlich kurz. Vielleicht empfinden Sie es so ähnlich, wenn Sie im Buch der Sprüche lesen. Doch ich hoffe, dass Sie eine neue Sicht von diesem Buch bekommen werden, wenn wir uns nun gemeinsam intensiv damit beschäftigen. Hier nun aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 1, der erste Vers. Das sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Der König Salomo wird uns hier als Verfasser genannt. Dabei gibt uns zum Beispiel das Buch des Predigers, das Salomo ebenfalls verfasst hat, einen Hinweis darauf, wie Salomo als Verfasser vorgegangen ist. Dort heißt es in Kapitel 12, es bleibt noch übrig zu sagen, der Prediger war ein Weiser und lehrte auch das Volk gute Lehre, und er erwog und forschte und dichtete viele Sprüche. Ich meine, das deutet darauf hin, dass Salomo einerseits vorhandene Spruchweisheiten gesammelt, gesichtet und geprüft hat, außerdem aber verfasste er selbst viele Weisheitssprüche. Und aus all dem, was sich unter der Leitung des Geistes Gottes als wahr und für das Buch der Sprüche als geeignet erwiesen hat, stellte Salomo dann dieses Buch der Bibel zusammen. Ich verstehe Salomo also als den Herausgeber des Buches, wobei aber auch ein großer Teil der Weisheitssprüche seiner eigenen Feder entstammen. Den ersten großen Teil des Sprüchebuches bilden die Kapitel 1 bis 9. Dort werden die Weisheit und die Torheit einander gegenübergestellt. Diesen ersten Teil des Buches beginnt Salomo mit einer Einführung in das Thema des gesamten Buches. Lassen Sie uns die Verse 2 bis 4 aus dem ersten Kapitel des Sprüchebuches gemeinsam ansehen. Den Vers 1 nehme ich noch einmal mit dazu, weil er mit den folgenden Versen einen Satz bildet. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständige Rede, dass man annehme Zucht, die da klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit, dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. 10 Begriffe kommen in diesen Versen vor, die eng miteinander verbunden sind. Manchmal haben wir vielleicht den Eindruck, sie bedeuten alle mehr oder weniger das Gleiche. Doch sie unterscheiden sich sehr wohl voneinander, und Salomo setzt sie alle bewusst ein. Deshalb, meine ich, ist es sehr hilfreich, diese Begriffe genauer zu untersuchen, gerade so, als würden wir sie einzeln unter ein Mikroskop legen. Dadurch werden wir die Unterschiede zwischen den einzelnen Begriffen besser verstehen. Denn Salomo zählt diese verschiedenen Ausdrücke nicht deshalb auf, um eine möglichst beeindruckende Einleitung zu schreiben, sondern durch jedes dieser Worte will Gott uns etwas mitteilen. So lassen Sie uns einige dieser Wörter näher ansehen. Um zu lernen Weisheit, lesen wir als erstes in Vers 2. Was bedeutet Weisheit? Das Wort Weisheit meint in der Bibel die Fähigkeit, Erkenntnisse richtig anzuwenden. Allein im Buch der Sprüche kommt der Begriff Weisheit 46 Mal vor. Es ist ein wichtiges Wort in der Bibel und es bedeutet, Wissen richtig einzusetzen. Es gibt eine ganze Reihe brillanter Menschen, die sehr viel wissen, und doch fehlt es ihnen an Weisheit, denn es sieht nicht so aus, als würden sie ihre Erkenntnisse klug gebrauchen. Dabei staune ich immer wieder darüber, was im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, was dort über Jesus gesagt wird im Zusammenhang mit der Weisheit. Da heißt es, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Achten Sie einmal darauf, die Weisheit wird hier zuerst genannt. Durch den Glauben an Jesus wird Jesus selbst für mich zur Weisheit Gottes. Und Jesus zu kennen heißt demnach, Gottes Weisheit zu kennen. Paulus, der Apostel und Gründer christlicher Gemeinden, schreibt über sein großes Ziel, ihn, also Jesus Christus, möchte ich erkennen. Dieselbe Leidenschaft möge auch Ihre Seele erfassen und meine auch, dass wir uns danach ausstrecken und nichts mehr wollen als das eine, Jesus erkennen. Ihn immer wieder erkennen und immer mehr von ihm kennenzulernen. Das brauchen wir. Je mehr wir Jesus erkennen, umso mehr erkennen wir von Gottes Weisheit. Weisheit ist die Fähigkeit, unsere Erkenntnisse richtig einzusetzen. Jesus zu kennen bedeutet eben nicht, der Dumme zu sein. Im Gegenteil, sie sind ein weiser Mensch, wenn sie an Jesus glauben. Einmal sah ich einen Autoaufkleber auf dem Stand, kluge Menschen fragen nach Gott. Sie mögen vielleicht kein geniales Superhirn sein, aber wenn sie zum Glauben an Jesus gekommen sind, dann kennen sie Jesus Christus und mit ihm haben sie Gottes Weisheit empfangen. Unterweisung ist der nächste Begriff, den Salomo in den ersten Versen verwendet. In der Luther-Übersetzung wird er mit Zucht wiedergegeben. 21 Mal kommt er vor im Sprüchebuch. Der hebräische Begriff für Unterweisung meint Züchtigung, Zurechtweisung, Rüge, aber auch Warnung, Unterweisung, Erziehung, Belehrung. Dieser Begriff wurde und wird meines Erachtens sehr oft missverstanden. Ich meine, es geht hier keineswegs darum, Kinder durch Schlagen mit einem Stock zu erziehen oder gar zu bestrafen. Der oft bemühte Bibelvers in diesem Zusammenhang steht im 13. Kapitel des Buches der Sprüche in Vers 24. Dort heißt es, wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn, wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Zunächst einmal zeigt dieser Vers, dass es hier auf keinen Fall um Strafe geht, sondern es geht um Liebe. Der zweite Teil des Verses sagt aus, wer sein Kind lieb hat, der sucht es mit Unterweisung. So heißt es hier wörtlich, wobei Unterweisung eben das Wort ist, das in der Luther-Übersetzung meist mit Zucht wiedergegeben wird. Gemeint ist hier also, wer sein Kind liebt, der bemüht sich um sein Kind. Der erzieht, lehrt und unterweist es. Dazu gehört auch ein Zurechtweisen, wenn ein Kind in eine falsche Richtung unterwegs ist. Die Liebe ist dabei die Motivation, seinem Kind zu helfen, in sein Leben zu starten. Wer sein Kind liebt, der überlässt es nicht sich selbst, sondern bemüht sich um sein Kind. Kinder großzuziehen ist Arbeit, die ist manchmal auch ganz schön anstrengend, aber immer lohnend. Denn so lernen Kinder, wie sie sich im Leben zurechtfinden. Erziehung hat dabei auch immer das Ziel, Menschen selbstständig, also unabhängig von den Eltern zu machen. Und dazu brauchen wir alle auch eine gute Portion Selbstdisziplin, wie sich der alte Begriff Zucht auch übersetzen lässt. Das alte deutsche Wort Zucht bzw. züchtigen kommt übrigens von Züter und bedeutet ursprünglich Lehrer oder Erzieher. Doch wie sieht es mit dem ersten Teil des Verses aus? Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Was ist hier in der Luther-Übersetzung mit Rute gemeint? Das hebräische Wort meint Stab, Stock, Hirtenstab, Herrscherstab oder Zepter. In Psalm 23 zum Beispiel bezeichnet dieses Wort den Hirtenstab, mit dem Gott David im finsteren Tal tröstet. Aus meiner Sicht passt es in Psalm 23 überhaupt nicht, den Stab, durch den David getröstet wird, als Zuchtrute zu verstehen. Das hieße ja, Gott würde David auf schweren Wegstrecken auch noch durch Schläge züchtigen. Hier ist der Hirtenstab doch eher das Zeichen, dass Gott, der gute Hirte, da ist und dass Gott David mit seinem Stab schützt und ihm den Weg zeigt, gerade auch in dem dunklen Tal, in dem er sich alleine nicht zurechtfindet. Ich meine, das betrifft doch auch die Situation von Kindern. Eltern sollen sie fit machen für das Leben. Liebe ist dabei die Motivation. So verstehe ich die Eltern eben auch als Hirten für ihre Kinder. Hirten auf Zeit, die ihren Kindern den Weg weisen ins Leben. So, wie es Gott mit uns macht. Für mich bedeutet diese Bibelstelle also keineswegs, dass Gott fordert, unsere Kinder auch durch Stockschläge zu erziehen. Und ich denke, ich habe gute Argumente für meine Ansicht vorgebracht. So wie Eltern ihre Kinder, so will Gott uns nun lehren, uns unterweisen, warnen und auch zurechtweisen, durch das Buch der Sprüche, zu dem wir gerade die einleitenden Verse betrachten. So viel zu dem Begriff Unterweisung, der oft mit Zucht übersetzt wird. Als nächstes spricht Salomo in Vers 2, und zu verstehen verständige Rede. Hier geht es um das Begreifen der Weisheiten Gottes mit unserem Verstand. Es geht darum, dass Weisheitssprüche auch Worte und Rede sind, die sich an unseren Verstand und unsere Einsicht richten. Gott möchte also durchaus, dass wir unseren Verstand und unser Denken einsetzen, um seine Worte an uns zu verstehen. Gott will, dass wir durch seine Unterweisungen im Buch der Sprüche das entwickeln, was ich gern einen gesunden Menschenverstand, den Gott geheiligt hat, nenne. Und diesen von Gott geheiligten gesunden Menschenverstand sollen wir auch fleißig einsetzen, um unser Leben zu gestalten. Hier merken Sie schon, das Buch der Sprüche wird uns zu weiten Teilen sehr praktische Weisheiten vermitteln. In Vers 3 finden wir das Wort Gerechtigkeit. Gerechtigkeit meint das Richtige, das Rechte, das man spricht und tut, Rechtschaffenheit, Ausüben des Rechts. Es geht hier um richtiges Verhalten in allen Lebensbereichen. Ich erinnere mich an einen Soziologieprofessor in meiner Ausbildung, der uns immer wieder darauf hinwies, dass das Richtige relativ sei. Das Richtige sei also in jeder Situation und bei jedem Menschen etwas anderes. Deshalb fragte er für gewöhnlich schmunzelnd, nun, was ist richtig? Ich wusste darauf keine Antwort. Aber heute weiß ich, richtig ist das, von dem Gott sagt, dass es richtig ist. Gott ist es, der das Licht von der Finsternis scheidet. Ich kann die Sonne nicht aufgehen lassen, das kann ich ebenso wenig, wie ich sie auch nicht untergehen lassen kann. Nur Gott setzt sein Universum in Bewegung. Er erschafft das Licht, er erschafft die Finsternis. Gott ist derjenige, der festlegt, was richtig ist. Und er ist es, der uns wissen lässt, was falsch ist. Sie fragen nun vielleicht, ist es richtig, dieses oder jenes zu tun? Wenn Gott sagt, es ist richtig, dann ist das auch richtig. Oder Sie fragen, ist dies falsch? Es ist dann falsch, wenn Gott sagt, dass es falsch ist. Richtig und falsch sind keine relativen Begriffe, die sich ständig verändern. Das ist nur in den Köpfen vieler Menschen der Fall. Die vorherrschende Meinung ist ja, das, was die meisten tun, könne nicht falsch sein. Und so werde das, was der durchschnittliche Bürger macht, schließlich zur Norm, und damit sei es dann auch maßgebend und richtig. Das ist einer der Gründe, weshalb es heute zum Beispiel als normal gilt, unehrlich zu sein. Richtig und falsch werden weitgehend als relative, als veränderbare Begriffe verstanden. Doch Gott sagt, dass das nicht so ist. Genau wie Licht und Finsternis, so ist es auch mit dem, was richtig oder was falsch ist. Das verändert sich nicht, und Gott ist derjenige, der uns beibringen will, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Sehen wir uns einen weiteren Begriff aus Vers 3 an, das Wort Recht. Recht ist ein sehr umfassender Begriff im Hebräischen. Er meint Gericht im Sinne von richten, Richterspruch, Rechtssache, Recht. Ich gehe nicht davon aus, dass Gott uns hier alle zu Juristen bzw. zu öffentlich bestellten Richtern formen möchte. Doch die Fähigkeit, die ein Richter braucht, um abwägen zu können, was im konkreten Fall richtig ist, diese Fähigkeit brauchen wir auch. Es geht hierbei um ein Urteilsvermögen, das uns hilft, eine Situation aus Gottes Sicht einzuschätzen und dann eine gute Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung also, die in Gottes Augen eine gute Entscheidung ist. Jeder Mensch kommt in seinem Leben an Wegkreuzungen. Dort muss ich entscheiden, welchen Weg ich einschlage. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich vor vielen Jahren von zwei Gemeinden eine Anfrage bekam, eine Pastorenstelle anzunehmen. Die eine Gemeinde befand sich ganz im Osten des Landes, die andere im Westen. Ich wusste ehrlich nicht, wohin ich gehen sollte. Ich bin mit dieser Frage zu Gott gegangen. Ich habe mit ihm über meine Ratlosigkeit gesprochen und ihn gebeten, mir zu helfen. Dann habe ich einige Einzelheiten beider Angebote genauer unter die Lupe genommen. Und nachdem ich das gemacht hatte, war für mich klar, welche Stelle ich annehmen sollte. Ich danke Gott dafür, dass ich diese Entscheidung damals so treffen konnte. Wir wollten als Familie ja auch nicht einfach irgendetwas entscheiden, sondern wollten mit der Entscheidung dem Willen Gottes für unser Leben folgen. Zurück zu unserem Bibeltext. In Vers 3 spricht Salomo schließlich noch von Redlichkeit. Das meint Geradlinigkeit, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, aber auch Einigkeit und Friede. Ich verstehe diesen Begriff hier mehr als ein grundlegendes Prinzip und nicht so sehr als ein konkretes Verhalten. Menschen, die auf Gott hören, werden von ihm nicht unzähligen detaillierten Regeln unterworfen. Vielmehr lehrt Gott uns grundlegende Haltungen, Richtlinien, die uns in die richtige Richtung leiten sollen. Zum Beispiel finden wir im Brief des Apostels Paulus an die Christen in Rom das folgende grundlegende Prinzip: Selig ist, wer sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Wer mit Gott lebt, sollte das, was er tut, mit frohem Herzen tun können. Ich meine, es gibt zu viele Christen, die sich sehr unsicher sind, ob das, was sie tun, überhaupt richtig ist. Sie kommen sich so vor, als würden sie bei allem, was sie tun, auf Eierschalen laufen. Manche Christen sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich das tun soll oder nicht. Ich meine, das grundlegende Prinzip ist, wenn Sie etwas nicht mit frohem Herzen, Salomo würde sagen, mit ganzer Aufrichtigkeit tun können, dann sollten Sie es gar nicht tun. Was wir tun, das sollen wir in freudiger Erwartung, mit Begeisterung und mit Freude ausüben können. Wir sollen vollständig davon überzeugt sein, dass das, was wir tun, in Gottes Augen richtig und gut ist. Und wir sollten keine Gewissensbisse haben, nachdem wir es getan haben. Glückselig ist der Mensch, dessen Gewissen ihn nicht richtet in dem, was Gott gut heißt. Wenn Sie zurückblicken und sagen, oh, ich wünschte, ich hätte dies nicht getan, dann war es vermutlich für Sie nicht richtig, es zu tun. Besonders in Angelegenheiten, zu denen die Bibel schweigt, ist dies ein sehr gutes Prinzip, das Ihnen hilft zu prüfen, welches Verhalten für Sie aus Gottes Sicht angemessen ist. Wenn Sie auf den Tag gestern aus der Sicht Gottes zurückblicken und zu dem Schluss kommen, Halleluja, es war ein großartiger Tag für mich, dann wissen Sie, dass das, was Sie getan haben, wohl richtig war. Salomo und auch Paulus meinen mit diesem grundlegenden Prinzip jedoch keineswegs, dass nun doch jeder selbst bestimmen könnte, was richtig und was falsch ist. Nein, nach wie vor gilt, dass Gott derjenige ist, der sagt, was richtig und was falsch ist. Ich verstehe die Sache so. Salomo sagt in Vers 3, zitiert nach der Elberfelder Bibel, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Wer sich von Gott lehren, unterweisen und auch korrigieren und zurechtweisen lässt, der wird klug. Der begreift auch mit seinem Verstand, was Gott will, was in Gottes Augen richtig und was falsch ist. Und dadurch schult Gott sozusagen unser Urteilsvermögen und prägt auch unser Gewissen, so dass Gott uns in die Lage versetzt, in Bereichen und Situationen, zu denen Gottes Wort schweigt, gute Entscheidungen zu treffen, die im Sinne Gottes sind. Ich meine, eine gute Hilfe ist es, auch immer wieder mit einem anderen Christen im Gespräch darüber zu sein. Denn manchmal kann es vorkommen, dass wir uns selbst etwas vormachen. Offene Gespräche mit einem Christen helfen uns dann, das zu erkennen. Wenn wir uns so von Gott unterweisen lassen, wie Salomo es hier schreibt, werden wir auch besser unterscheiden können, wo wir zu Recht Schuldgefühle haben und wo uns falsche Schuldgefühle plagen. Denn auch das gibt es ja, dass wir manchmal meinen, etwas zu tun sei nicht richtig. Dabei kann es aus Gottes Sicht sehr wohl richtig sein. Nur wir haben das noch nicht verstanden. Den nächsten Ausdruck, den Salomo gebraucht, finden wir in Vers 4, dass die Unverständigen klug werden. Um Klugheit geht es Salomo hier, also um die Fähigkeit, umsichtig, vernünftig und wohlüberlegt zu handeln. Klug und weise sein in dem, was wir tun. Wer mit Gott lebt, sollte nicht töricht oder dumm handeln. Als Seelsorger begleitete ich einmal ein junges Ehepaar. Die beiden wollten als Missionare in einer für sie fremden Kultur arbeiten. Ich riet ihnen dringend davon ab, auszureisen, denn für mich war es offensichtlich, dass sie dafür nicht geeignet waren. Doch sie verschlossen einfach ihre Augen vor der Realität und reisten aus. Sie kamen zurück, in ihrem Inneren sehr verletzt und verstört. Ihr Aufenthalt als Missionare in der fremden Kultur wurde für sie zu einer persönlichen Katastrophe. Es war nicht klug, diesen Schritt trotz aller Warnungen zu wagen. Es war angesichts ihrer speziellen Lebensumstände unweise. Wissen Sie, was Jesus einmal sagte? Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Zurück zum Sprüchebuch, Kapitel 1, Vers 4. Salomo fährt dort fort und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Wörtlich heißt es hier, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Erkenntnis meint hier Wissen, Begreifen, Verständnis, Einsicht, Weisheit. Es geht um Wissen, dass für unser Leben sinnvoll ist, um Kenntnisse, die praktisch angewendet werden können. Ich erinnere mich an einen Spruch, der bei uns in der Schule im Chemielabor an der Wand hing. Alle Formeln, die ich jemals in Chemie gelernt habe, habe ich inzwischen vergessen, aber diesen Spruch habe ich nie vergessen. Er lautete, Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo man es herausfinden kann. Aus diesem Grund ist es gut, die Bibel griffbereit zu haben und zu lernen, wie wir uns dort zurechtfinden können. Wenn wir etwas nicht wissen, dann wissen wir aber, wo wir es herausfinden können. Kommen wir noch zu dem letzten Begriff, den Salomo hier benutzt, Besonnenheit. Hier geht es um die Fähigkeit, gründlich und umfassend nachzudenken, abzuwägen und nicht überhastet und unbedacht zu handeln. Für junge Menschen ist dies sicher eine große Herausforderung. Aber nach meiner Erfahrung nicht nur für sie. Ich weiß noch gut, wie gedankenlos und leichtfertig ich als junger Mann war. Und das ist auch heute noch für mich keine leichte Lektion, besonnen und umsichtig zu handeln. Mir ist es immer eine große Freude, einem besonnenen Christen zu begegnen. Als ich einmal für eine größere Reise meinen Koffer packte, kam ein Freund bei mir vorbei und brachte mir einen warmen Pullover mit. Den wirst du dort, wo du hinfliegst, gut gebrauchen können, sagte er. Und damit hatte er vollkommen recht. Mein Freund war besonnen, umsichtig, aufmerksam. Ich weniger. In dieser Sendung war von einigen Fähigkeiten und Eigenschaften die Rede, die sich in uns entwickeln können. Das Buch der Sprüche will uns dabei eine Hilfe sein. Weisheit, Unterweisung und Korrektur, die Fähigkeit zwischen dem zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist, kluges und wohlüberlegtes Handeln, das und noch einiges mehr will uns Gott durch das Buch der Sprüche beibringen. Diese kostbaren Eigenschaften und Fähigkeiten will er in uns entwickeln. Ich meine, da lohnt es sich doch in jedem Fall aufmerksam zuzuhören und aufzunehmen, was Gott uns hier mitteilen will. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Schön, dass Sie heute zugehört haben. Seien Sie Gott anbefohlen.